Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen jetzt ganz herzlich bei uns im Studio Johannes Lauterbach. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist bei Attac, aber noch bei vielen anderen Geschichten. Du hast einen eigenen Verein noch. Sag mal einfach ein bisschen was zu deinem Umfeld.
Also ich bin bei Attac eigentlich, seit es Attac in Deutschland gibt, war bei Attac Stuttgart am Anfang aktiv und dann in der Arbeitsgemeinschaft Welthandel, also früher mal WTO AG, vertrete die auch in den internationalen handelskritischen Netzwerken. Mein eigener Verein Kolibri, Beiträge für eine menschenwürdigere Welt, der ist auch so im Widerstand gegen die WTO entstanden. Und wir machen auch bei handelskritischen Netzwerken mit. Hauptberuflich organisiere ich in Stuttgart das Stuttgart Open Fair Festival. Das ist ein großes zivilgesellschaftliches Eine-Welt-Festival einmal im Jahr, das im Zusammenhang mit dem Weltsozialforum stattfindet.
Und unser Schwerpunktthema heute ist nun mal der Handel, das Freihandelsabkommen, das ansteht. WTO gibt es ja schon lange. Also was setzen die jetzt gerade nochmal drauf mit TTIP und CETA? Sagt man da TIP oder TTIP?
Also wir haben uns intern auf TTIP geeinigt. TTIP. Unser Wunschtitel wäre TAFTA gewesen, aber TAFTA reimt sich auf NAFTA, nordamerikanische Freihandelszone. Und in den USA ist alles, was sich auf NAFTA reimt, out, weil die Erfahrungen mit der nordamerikanischen Freihandelszone so schlecht waren, dass also die Vertreter dieses transatlantischen Freihandelsabkommens einen anderen Titel suchen mussten, damit man diese Assoziation nicht hat.
Im Ernst, ja?
Ja.
Was war das so schlecht?
Die Kollegen aus den USA jedenfalls so erzählt.
Haben die Kanadier da so gut Kontra gegeben dann? Dort, was die schlechten Erfahrungen mit der NAFTA?
Naja, die NAFTA war ja quasi Ende 80, Anfang 90 die Blaupause für diese ganze Freihandelsideologie. In der NAFTA sind auch einige Themen, die jetzt in TTIP transatlantisch verhandelt werden sollen, schon vorweggenommen, wie zum Beispiel, da kommen wir nachher sicher drauf, das Investor-Staats-Klagerecht. Und gerade mit diesem Investor-Staats-Klagerecht zivilgesellschaftliche Gruppen, Betroffene, sowohl in den USA wie in Kanada, ihre wirklich heftigen Erfahrungen gemacht, sodass diese Gruppen einfach nicht mehr positiv reagieren, wenn sie irgendwas mit AFTA hören.
Und dann haben wir jetzt TTIP. Was kommt da eben noch obendrauf? Ne? Wir haben Freihandel, gibt es ja schon lange, und verschiedene kleinere Bündnisse und Abkommen, aber TTIP ist ja jetzt irgendwie das größte aller Möglichkeiten.
Naja, also WTO vorhin war das gute Stichwort. Bisher hat vor allem die EU versucht, ihre Freihandelszielsetzungen im Rahmen der WTO zu verfolgen, also so etwa seit es die gibt von 1995 bis 2005, 2006 etwa, sind dort aber schließlich nicht durchgekommen. Ich komme da nachher auf die Themen nochmal. Und hat sich danach, also ab Mitte des letzten Jahrzehnts, auf eine zweigleisige Strategie verlegt, also parallel zu versuchen, in der WTO noch was zu machen, also multilateral, wo alle Länder dann betroffen sind und einbezogen sind, aber dann hauptsächlich versucht, ihre Zielsetzungen in bilateralen Verträgen umzusetzen und das zunächst mal gegenüber relativ verhandlungsschwachen Ländern im Süden, also vor allem die ehemaligen Kolonien, das sind die sogenannten ökonomischen Partnerschaftsabkommen mit Ländern in Afrika, Karibik, Pazifik, wo Themen, die in der WTO nicht durchsetzbar waren, versucht wurde, dort einzubringen. Diese Verhandlungen stecken auch relativ fest, aber jetzt kommt eben als neue Strategie das transatlantische Freihandelsabkommen, in dem jetzt wirklich versucht wird, ganz massiv alle diese Themen nochmal auf den Tisch zu bringen, dafür sozusagen die Blaupause für den Rest der Welt zu machen. Und die Themen, um die es da im Kern geht, da steht ganz oben an das Investor-Staats-Klagerecht oder insgesamt der Investorenschutz. Dann ist wieder auf dem Tisch die Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen. Und dann ist das TTIP ganz stark ein Deregulierungsabkommen. Da geht es also dann massiv darum, die ganze Frage von Regulierung wirtschaftlichen Handelns, Gesetzgebungen über Standards von Produkten aus der Hand der demokratisch gewählten Institutionen in Regulierungsbehörden überzuführen, die das dann mit den Firmen gemeinsam aushandeln. Das ist im Moment so quasi die Spitze des Eisbergs, die sich in geleakten Dokumenten Anfang des Jahres gezeigt hat.
Die Dokumente sind dann doch ein paar öffentlich geworden, weil im Prinzip läuft es ja hinter verschlossenen Türen. Wer verhandelt da? Wer ist da die treibende Kraft?
Ja, also verhandeln tut auf Seite der EU das Kommissariat für Handel. Handelspolitik war von Anfang an eine Kompetenz der EU und ist durch den Lissabon-Vertrag, jetzt sind Handel und Investitionspolitik komplett in der Hand des Kommissariats für Handel. Reine Handels- und Investitionsverträge müssen auch nicht mehr von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden, sondern die werden dann vom Europäischen Rat und vom EU-Parlament abgesegnet am Schluss. Das EU-Parlament hat aber in den Verhandlungen überhaupt nichts zu melden. Die dürfen nur am Schluss Ja oder Nein sagen. Also das heißt, die Verhandlungsführung liegt beim Kommissariat für Handel und seinem riesigen Stab an Fachleuten, Handelsjuristen und so weiter. Auf der US-Seite ist das ein bisschen anders. In den USA liegt die Kompetenz für Handelspolitik nach wie vor beim Parlament, also beim Kongress. Die Verhandlungsführung selber hat zwar die Regierung mit ihrem Handelsbeauftragten, aber der Kongress darf dort praktisch an jedem Schritt mitsprechen, Einfluss nehmen, darf auch am Schluss die Verträge komplett auseinandernehmen und nochmal Änderungen verlangen. Es sei denn, sie geben im Vorfeld dem US-Präsidenten diese Autorität, das Abkommen zu verhandeln. Das nennt man Fast Track Authority. Mit diesem Mandat hatten damals die Präsidenten das NAFTA und dann auch die WTO verhandelt. Die ist aber ausgelaufen und im Moment kriegt er sie auch nicht, weil der Kongress gar nicht so begeistert von diesen Verhandlungen ist. Das sind jetzt mal die beiden Verhandlungspartner. Mit am Tisch sitzen allerdings auch noch andere, wenn auch nicht offiziell. Also in die Verhandlungszielsetzungen der EU fließen ganz stark die Wünsche und Begierden der europäischen Konzerne ein, die das über ihre Lobbyorganisationen seit Jahren vorantreiben. Letzte Woche fand ja in Brüssel dieses Business Europe-Treffen statt, in dessen gegen das es auch massive Proteste gab, wo dann irgendwie die Hälfte der Demonstranten verhaftet wurde. Habt ihr gar nicht mitbekommen. Sowas. Und die Handschrift dieser Lobbyorganisation, die kann man einfach im Mandat der EU-Kommission nachlesen. Also das EU-Kommissariat verhandelt auf Grundlage eines sogenannten Mandats. Das ist ein Stück Papier, in dem drin steht, welche Ziele sie in den Verhandlungen verfolgen sollen. Dieses Mandat entwirft die Kommission selber, legt es dann dem Europäischen Rat vor und der sagt dann, okay, oder hier muss man noch ändern. Dieses Mandat ist bereits ein Geheimdokument. Das hätten wir nicht sehen sollen. Es ist aber durchgesickert und war damit von Anfang an die erste Grundlage für die Kritiker dieses Abkommens, um da einzusteigen. Da steht zum Beispiel schon glasklar drin, dass in Bezug auf Investorenschutz ein umfassender und weitreichender Schutz für Investoren erzielt werden soll, einschließlich eben eines Investorstaatsklagerechtes. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen sind dann weitere Dokumente durchgesickert. Jetzt kurz vor Weihnachten, glaube ich, war das eben dieses sehr brisante Dokument, in dem dieses Thema der sogenannten regulatorischen Kooperation dargestellt ist. Das ist quasi so eine Art, das war so eine Art Positionspapier der Kommission, in dem sie ihre Zielsetzungen in der Frage der Deregulierung festlegt und in dem eben solche haarsträubenden Dinge verankert sind, wie dem Aufbau eines transatlantischen Regulierungsbehörde, in der quasi bevor eine Produktregulierung oder technische Regel oder was auch immer in die dafür vorgesehenen nationalen oder europaweiten Behörden kommt, dort vorverhandelt wird zwischen EU und USA. In diesen Vorverhandlungen werden auch die betroffenen Unternehmen mit einbezogen. Und erst wenn es dort schon mal vorab gesegnet ist, dann kann es auch ordentlichen Regulierungsverfahren. Das ist so die Zielsetzung, die dort beschrieben ist. Das ist natürlich jetzt vorläufig eine Verhandlungsposition, die da drin steht, die auch nicht offiziell ist, weil es ja ein Geheimdokument ist.
Wie kommt ihr an die Infos? Wie sickern die Infos durch? Gibt es dann doch auch?
Das weiß ich nicht genau. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt hier nicht öffnen.
Quellenschutz.
Sagen. Aber es gibt einfach immer wieder Mitarbeiter, die in diesen Behörden oder auch in der EU-Kommission, also es ist ja auffällig, dass bei diesen Verhandlungen sehr viel durchsickert, viel mehr als wir das von früher kennen. Und das zeigt eigentlich auch schon, dass selbst in den Mitarbeiterstäben einfach Leute sitzen, die da nicht mit einverstanden sind. Und es gibt, haben sich im Lauf der Zeit Beziehungen, also durch Gespräche, die man immer wieder führt. Es gibt ja etliche NGOs und handelskritische Organisationen, die auch in Brüssel sitzen und dort Verhandlungen verfolgen, die einfach Leute kennen. Und dann, also ich weiß es nicht, ich habe selber noch nie ein geleaktes Dokument zugespielt bekommen, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen.
Gibt es auch ein bisschen Ausdruck darüber, dass eben EU-Politiker die es verhandeln müssen aus dem Handelsressort oder so, da unzufrieden sind? Oder warum tun Politiker freiwillig die Macht, ihre Macht quasi an Unternehmen weitergeben?
Na, in der EU-Kommission, das sind ja keine Politiker. Die Leute, die da sitzen, sind nicht gewählt, sondern das sind Beamte. Auch der Kommissar für Handel ist ein Spitzenbeamter, der wird vom Europäischen Rat, also von den nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten eingesetzt. Das macht aber auch so gewissermaßen seine politische Funktionalität und Kraft aus, weil der Mann muss sich nicht vor irgendeiner Wahl fürchten. Das ist letztlich auch einer der Gründe, warum man diese Kommission geschaffen hat. Also die europäischen Regierungen haben sich mit dieser Kommission eine Institution geschaffen, die mehr oder minder immun gegen die öffentliche Meinung ist und auf die sie dann aber letztlich alles schieben können, was so an Kritik von der Bevölkerung kommt. Das heißt, man kann das eigentlich nur verstehen, wenn man unterstellt, dass mindestens Teile der Regierungen und der politischen Parteien politische Zielsetzungen verfolgen, von denen sie wissen, dass sie in der Bevölkerung nicht ankämen. Das heißt, wenn das Gegenstand einer regulären demokratischen Auseinandersetzung war, wo am Ende dann auch mal eine Partei abgewählt wird, weil man nicht will, was die macht, in diesem Prozess werden bestimmte Fragen entzogen. Das hat man ja auch in der Behandlung der Finanzkrise und der Eurokrise gesehen, dass einfach versucht wurde, am Ende Institutionen wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus und so weiter zu schaffen, die nicht mehr normalen demokratischen Entscheidungsprozessen unterliegen, sondern wo einfach von vornherein abgesichert ist, dass da bestimmte Leute in einer bestimmten Weise was entscheiden und voranbringen. Und in der Weise funktioniert eben auch die EU-Kommission. Der Vorgänger des jetzigen Kommissars de Gucht, Peter Mandelson, so einer der größten Hardliner, die wir da auch hatten, hatte eben auch mal gesagt, meine Jobbeschreibung, also meine Arbeitsbeschreibung heißt, ich soll für die europäischen Unternehmen die Märkte öffnen und bestmögliche Arbeitsbedingungen schaffen. Punkt. Sein Job ist nicht dafür zu sorgen, dass unser Verbraucherschutz gewahrt bleibt. Sein Job ist auch nicht dafür zu sorgen, dass Menschen in Ländern des Südens Arbeit finden, zum Beispiel.
Das ist eigentlich nur eine Bestätigung für die Leute, die jetzt hier sehr europakritische Positionen vertreten.
Kannst du die Frage ein bisschen ausführen? Ich wittere da.
Was naja, dahinter. Es kommt ja auch, Europakritik kommt ja sehr viel von rechts einfach auch. Mhm. Ne? Und muss man da nicht auch aufpassen, dass die auf den Zug genauso aufspringen oder dass da halt auch was dran ist?
Naja, indem ich gerade die Arbeitsplätze im Süden angesprochen habe, habe ich eigentlich schon das Stichwort mir selber gegeben. Unsere Position ist natürlich europakritisch im Sinne davon, dass wir ein Europa in der Welt wollen, das offen ist für Menschen aus dem Süden, das Verantwortung übernimmt für die sozialen Verhältnisse in Entwicklungsländern und so weiter. Die EU-Kritik von rechts, die du jetzt ansprichst, das ist natürlich eine nationale Abschottungspolitik. Das ist auch eine, ja, AfD oder so, wir sind Deutschland, wir sind leistungsfähig, wir wären viel besser dran, wenn wir nicht die EU als Klotz am Bein hätten. Das ist nicht die Position, die von handelskritischen NGOs in Brüssel vertreten wird. Uns geht es da um was grundsätzlich anderes. Uns geht es um ein demokratisches, solidarisches, ökologisches Europa in der Welt.
Und das ist dann ja wirklich diametral entgegengesetzt zu den anderen Positionen. Wir waren beim TTIP und den konkreten Auswirkungen dann für ja auch Kommunen. Also es ist ja nicht nur dann auf Staatsebene, sondern es hat ja sehr, sehr viele Auswirkungen. Das Staatsklagerecht, fortgeschrittene Privatisierung und Deregulierung oder Regulierung. Welche konkreten Auswirkungen kann das auf uns hier im Kreis Tübingen haben oder auch auf andere Bereiche?
Ja, gerade in Bezug auf globale Gerechtigkeit ist ein ganz spannendes Thema das öffentliche Beschaffungswesen. Im Rahmen des TTIPs soll zum Beispiel das öffentliche Beschaffungswesen geöffnet werden, sodass also Anbieter aus den USA hier kommunale Aufträge bekommen können und umgekehrt. Wir sind aber im Moment dabei, gerade hier in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Bundesländern öffentliche Vergabegesetze zu erlassen, die eben auch Nachhaltigkeitskriterien und soziale Kriterien stärker aufgenommen werden. Also es ist für die Eine Weltbewegung zum Beispiel gerade ein ganz wichtiges Thema, die Arbeitnehmerschutzrechte in öffentlichen Aufträgen zu verankern. Und sowas droht natürlich unter die Räder zu kommen, wenn man jetzt sagt, jemand aus den USA darf hier anbieten. Und jetzt kommen wir so zur Logik des Freihandelsgedankens. Da geht es ja nicht mehr um Zölle und dergleichen, sondern es geht um die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Und in der Logik eines Freihandelsideologen ist zum Beispiel ein Kriterium, das jetzt eine Kommune bei einem öffentlichen Auftrag erlassen würde, zu sagen, da darf keine Kinderarbeit drin sein zum Beispiel, oder da müssen bestimmte Mindestlöhne gezahlt werden, stellt für den Freihandelsvertreter ein nicht tarifäres Handelshemmnis dar, weil ja ein Anbieter irgendwo in den USA, der jetzt aus irgendeinem Grund keinen Mindestlohn zahlt oder wie auch immer, dadurch ausgeschlossen wird und dann sein Produkt nicht anbieten kann. Das darf nicht passieren.
Der hätte dann Klagerecht, wenn er quasi mit so einem nicht-tarifären Handelshemmnis ausgeschlossen werden würde?
Naja, da wird es jetzt kompliziert, da muss man aufpassen. Also in dem Fall hätte nicht das Unternehmen Klagerecht, weil es ja noch nicht bei uns investiert hat, sondern in dem Fall würde der Anbieter zur US-Regierung gehen und die würde dann vor das Streitschlichtungsverfahren ziehen und sagen, hey, ihr schließt ja Anbieter von uns aus, das ist vertragswidrig. Das Investor-Staatsklagerecht, das ist ein bisschen anders gelagert. Da geht es darum, wenn hier jemand investiert hat, ich meine, der klassische Fall, jemand hat hier eine Fabrik aufgebaut oder was, oder das, wobei der Begriff, was Investitionen sind, inzwischen auch stark ausgeweitet wird. Da zählen inzwischen auch Geldanlagen dazu und dergleichen. Und jetzt tritt der Fall ein, es wird ein Umweltschutzgesetz erlassen, das dazu führt, dass diese Fabrik weniger Gewinn abwirft, weil sie einfach noch Geld für Umweltschutzmaßnahmen ausgeben muss. In dem Fall könnte der Investor sagen, der Ertrag meiner Investition wird durch eure Gesetzgebung geschmälert. Ich habe aber als Investor Anspruch darauf, dass die Bedingungen, die gegolten haben, als ich investiert habe, gelten. Und ich klage jetzt auf diesen entgangenen Gewinn. Absurd. Diese Klage findet dann statt vor einem außerhalb der nationalen Rechtssysteme befindlichen Schiedsgericht, in dem in der Regel sind es drei Handelsrechtsexperten, von denen wird einer von der einen, einer von der anderen Seite benannt und einer von beiden gemeinsam. Und diese Schiedsgerichte, die entscheiden jetzt aber nicht auf der Grundlage von gültigen Gesetzen oder auch vom Grundgesetz, also dass so ein investitionsschmälerndes Gesetz nach allen Regeln der Verfassung oder wie auch immer zustande kam, sondern die entscheiden rein darauf, ob die vertraglichen Rechte aus diesem zwischenstaatlichen Vertrag verletzt wurden.
Und diese Entscheidung wäre dann bindend oder kann man die dann nochmal irgendwo anders anfechten, wenn das so außerhalb
Es gibt keine Revision, es gibt auch keine nachgeordneten Instanzen. Die Entscheidung läuft dann in der Regel auf eine Entschädigungszahlung raus, die der betroffene Staat dann zahlen muss. Also das dürfte ja bekannt sein, also im Moment verklagt ja Vattenfall Bundesrepublik Deutschland wegen des Atomausstiegs. Es ist jetzt nicht TTIP, also TTIP gilt ja noch nicht, das ist einer der vielen anderen bilateralen Investorenschutzverträge, auf denen die sich da beziehen können, weil Vattenfall eben ein schwedisches Unternehmen ist, sind sie ein ausländischer Investor hier. RWE kann das nicht, weil die ein inländischer Investor sind. Die müssen vor die nationalen Gerichte gehen. Ja, Vattenfall verklagt die Bundesrepublik auf, ich weiß jetzt nicht, die ist im Kopf, ein paar Milliarden wegen entgangenem Gewinn, weil seine Atomkraftwerke früher stillgelegt werden.
Und sowas könnte dann, wenn TTIP gilt, eben von USA nach Europa, aber auch andersrum ständig passieren.
Damit kann gerechnet werden, oder was eigentlich nachteiliger ist, das ist der Effekt, dass dann bestimmte Maßnahmen gar nicht mehr erst ergriffen werden. Das heißt, die Gesetzgebung hat dann die Schere im Kopf und geht bestimmte Regulierungen oder Maßnahmen gar nicht erst an, wenn im Vorfeld klar ist, das würde gegen diesen Vertrag verstoßen.
Von Seiten deutscher Politiker hat man bisher aber eigentlich nur Zustimmung gehört, oder? Also zumindest die Große Koalition hat keinerlei größeren Widerstand da in Sachen TTIP anklingen lassen.
Naja, die Bundesrepublik hat ja dieses Mandat mit verabschiedet. Also die CDU ist meines Wissens voll dahinter. In der CSU regt sich tatsächlich Widerstand. In der SPD gibt es so ein bisschen ein Ja-Aber. Also Gabriel hat ja, glaube ich, letzte Woche gemeint, irgendwie das mit dem Investorenschutz, das bräuchte man nicht. Er hat aber auch nichts unternommen, um das aus dem Mandat wieder rauszunehmen. Die Grünen haben gesagt, sie werden diesem Vertrag, so wie er im Moment also sich entwickelt, nicht zustimmen. Die Linke ist komplett dagegen. Aber da muss man jetzt mal abwarten, was für Mehrheiten oder Machtverhältnisse im EU-Parlament zustande kommen. Es kann natürlich sein, dass der Widerstand gegen TTIP, der sehr weit verbreitet ist, jetzt ein bisschen zu einer deutlichen Verschiebung im EP führt. Aber ob es wirklich ausreicht, um dort eine Mehrheit gegen TTIP zu bekommen, ist fraglich. Also ich glaube, wir werden noch eine Weile Kampagnen fahren müssen dagegen.
Jetzt im Wahlkampf zur Europawahl ist das Thema eigentlich sehr wenig zu hören.
Na, was ich vom Europawahlkampf hier bei uns mitbekomme, ist ja sowieso reichlich inhaltsleer. Die SPD wirbt mit dem Gesicht von ihrem Spitzenkandidaten und das war's dann.
Die CDU wirbt mit Angela Merkel, die nicht mal Spitzenkandidatin ist. CSU plakatiert das Datum. Also da will man gar nicht keine Aufmerksamkeit drauf lenken. Im Prinzip geht es ja aber auch wirklich um die Aushebelung von demokratischen Grundrechten. Mit TTIP und diesem Investoren-Staatsklagerecht, Privatisierung, Deregulierung?
Naja, das ist in Bezug auf die Wirtschaftspolitik im Grunde ein Angriff von zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir diese regulatorische Kooperation, die weite Teile dessen, was unser Alltagsleben ja bestimmt, nämlich die Regulierung von Produkten und geht es auch um Arbeitsplätze, wie die beschaffen sind. Das ist ja alles in irgendeiner Form gesetzlich geregelt. In diese Bereiche greift diese transatlantische Kooperation ein, trifft da vorweg, macht praktisch vorweg Entscheidungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und am anderen Ende der Leiter gibt es dann das Investor-Staatsklagerecht, wo dann Investoren, wenn sie doch mit irgendeiner Regulierung konfrontiert werden, die ihnen nicht passt, dann auch dagegen klagen können. Das heißt, unterm Strich bekommen international agierende Konzerne sowas wie einen Status als Völkerrechtssubjekt, natürlich noch nicht auf dem Niveau eines souveränen Staats, aber immerhin sind sie im zwischenstaatlichen Bereich dann in der Lage, ihre Rechte einzufordern. Wir als Individuen sind nach wie vor an die nationalen demokratischen Verhältnisse gebunden.
Johannes Lauterbach von ATTAC mit Informationen zum Freihandelsabkommen TTIP. Noch laufen die Verhandlungen, noch ist nichts verloren. Es laufen auch Kampagnen dagegen. Was kann man denn alles noch machen? Oder was macht ihr auch von ATTAC und den anderen NGOs?
Vielleicht erstmal, wen es da alles gibt. Also der Widerstand dagegen, der ging ja ziemlich schnell los. Das funktionierte unter anderem deswegen, weil es eben seit dem Widerstand gegen die WTO und gegen die bilateralen Freihandelsabkommen gut organisierte Netzwerke gibt, sowohl bundesweit wie europaweit und auch weltweit gibt es das sogenannte Our World is Not for Sale Netzwerk, unsere Welt ist keine Ware Netzwerk, das sich gegen die WTO gebildet hat, und da gibt es auf europäischer Ebene, ist der Teil dieses Netzwerkes das sogenannte Seattle to Brussels Network. Das heißt deswegen so, weil damals die Aktivisten aus dem Widerstand gegen die WTO in Seattle, die ja damals gescheitert ist, gesagt haben, sie tragen diesen Widerstand nach Brüssel. Also Seattle to Brussels. Bundesweit hat sich schon im letzten Frühjahr das Bündnis gegen TTIP gebildet. TTIP unfair handelbar, also unfair und unverhandelbar. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viele Gruppen da inzwischen mitmachen. Vielleicht wisst ihr es.
Aber es scheinen viele zu sein, so. Ja.
Auf europäischer Ebene haben wir vom Seattle to Brussels Network aus und zusammen mit ein paar anderen großen Netzwerken im letzten Dezember ein europaweites Treffen veranstaltet, wo sich eine europäische Allianz gegen TTIP gebildet hat. Das gemeinsame Statement gegen TTIP, das wir da geschrieben haben, das wird Ende, Mitte dieser Woche veröffentlicht werden. Da sind inzwischen, glaube ich, 120 Gruppen, die das oder Organisationen europaweit, die das unterzeichnet haben. Und es fand letzten März während der Verhandlungsrunde in Brüssel dort ein erstes transatlantisches Treffen mit Aktivisten aus den USA statt, wo wir erste Erfahrungen ausgetauscht haben. Das ist mal so der grobe organisatorische Rahmen. Gibt auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern nationale Netzwerke dagegen. Die Aktivitäten, die da bisher laufen, sind erstmal Informationskampagnen natürlich, Pressearbeit während der Verhandlungsrunden. Es gibt die diversen Statements, Analysepapiere, Factsheets, die rausgebracht werden, überall in Infoständen verteilt werden, um einfach möglichst viele Leute darauf aufmerksam zu machen, was da läuft. Ein Projekt, das im Moment in der Anfangsphase ist, das wird vor allem von mehr Demokratie dann vorangetrieben, ist ein europaweites, wie nennt sie das, Europäische Bürgerinitiative, wo dann europaweit Stimmen gegen TTIP gesammelt werden können. Problem mit dieser Bürgerinitiative ist halt, dass sie letztlich nicht verbindlich ist, aber sie würde natürlich eine klare Aussage Richtung EU-Kommission und EU-Parlament treffen.
Und beim Wasser war es ja schon relativ erfolgreich.
Genau. Also das war auch das Vorbild, weswegen man gesagt hat, man versucht es fast wichtiger als die Stimmenzahl ist aber eigentlich, dass über so eine Initiative einfach auch eine Debatte in Gang kommt. Jetzt aktuell gibt es natürlich noch wenige Tage die Chance, auf Kandidaten zum EU-Parlament einzuwirken. Und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, ruft bei euren Europakandidaten an, fragt sie, wie sie zu TTIP stehen und sagt ihnen klipp und klar, ihr werdet sie nur wählen, wenn sie ein schriftliches Bekenntnis dazu ablegen, dass sie dieses Abkommen ablehnen werden. Dazu gibt es auch ein paar Initiativen, also es gibt ATTAC macht eine Kandidatenbefragung, wo Kandidaten sich zu TTIP öffentlich positionieren können, sollen und müssen, es auch gemacht haben. Es wäre natürlich der eleganteste und einfachste Weg, wenn wir jetzt in der EU-Wahl eine Mehrheit gegen TTIP ins Parlament bringen würden.
So einfach wird es aber wahrscheinlich nicht sein.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Es gibt ja aber auch Alternativen zu diesem TTIP, weil ihr seid ja nicht nur, ihr kritisiert ja nicht nur, sondern da habt ihr ja schon auch eine Allianz für ein alternatives Handelsmandat entwickelt. Wie sieht das aus? Was sind da die Eckpfeiler?
Also dieses Projekt, das läuft schon relativ lange. Ende letzten Jahrzehnts saßen etliche Handelskritiker, Freihandelskritiker in Brüssel zusammen und waren etwas deprimiert, weil wir einfach in 10 Jahren Auseinandersetzung auf der EU-Ebene nicht wirklich was an diesem Freihandelsparadigma ändern konnten. Also es sind zwar etliche Verträge gescheitert und auch die WTO konnte ein Stück weit gestoppt werden. Das lag aber jetzt nicht daran, dass wir in Europa so erfolgreich gewesen wären, sondern das waren hauptsächlich die sozialen Bewegungen im Süden, die diese Kämpfe gewonnen haben, während wir eigentlich in der EU-Kommission keinen Fuß in die Tür bekommen. Damals erreichte uns die Nachricht, dass in den USA eine Aktivistengruppe es geschafft hatte, ein Dokument für eine alternative US-Handelspolitik in den Kongress zu bekommen, das dort mindestens mal diskutiert und darüber abgestimmt wurde, auch wenn es dann letztlich nicht angenommen wurde. Und das hat uns dazu animiert, zu sagen, sowas könnten wir hier auch versuchen. haben dem dann den Titel Alternatives Handelsmandat gegeben. Ich habe ja vorhin erläutert, die EU-Kommission verhandelt immer auf der Grundlage eines Handelsmandats, das ja vom Rat gegeben werden. Und wir sagen eben, dieses Mandat muss grundsätzlich geändert werden. Und wir, also die europäische Zivilgesellschaft, die Bevölkerung, muss dieses Mandat erteilen. Das hat einen längeren Diskussions- und Konsultationsprozess dann gegeben. Der lief jetzt fast vier Jahre lang und ist Ende letzten Jahres in ein erstes Dokument gemündet, in dem wir die Vorschläge aus diesen verschiedenen Diskussionssträngen zusammengetragen haben. Eben das alternative Handelsmandat, das ist ein etwa 20-seitiges Papier, in dem erstmal Grundsätze einer anderen Handelspolitik dargestellt werden. Wir einfach sagen, wir müssen hier einfach völlig andere Grundwerte und Zielrichtungen für Handelspolitik aufstellen. Zum Beispiel, dass Menschenrechte Vorrang vor jedem Handelsvertrag haben müssen. Oder der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge, öffentliche Dienstleistungen in Bürgerhand, das Vorsorgeprinzip, das von TTIP ja komplett in Frage gestellt wird. Ernährungssouveränität und dergleichen, also so die Grundwerte, die sich und Zielsetzungen, die sich in den 10 Jahren handelskritischer Auseinandersetzung herausgebildet haben, sind da verankert. Und dann ist ein zentraler Teil dieses Dokuments, darüber wird jetzt noch wenig gesprochen, die Demokratiefrage in der Handelspolitik. Also wer entscheidet in welchen Prozessen über diese Handelsverträge? Die bisherige Auffassung der staatlichen Akteure ist ja, das sind internationale Verträge, folglich werden die von den damit Beauftragten international verhandelt und am Schluss darf dann mal ein Parlament oder so drüber abstimmen. Diese Verträge wirken aber so stark in unser tägliches Leben rein, bestimmen so stark zukünftige Gesetzgebungen, die sich dann danach richten müssen, dass das eigentlich nicht geht. Also wenn man Demokratie halbwegs ernst nimmt, dann müssen solche Verträge von vornherein auch schon in partizipativen, öffentlichen, demokratischen Prozessen mitverhandelt und begleitet werden. Und dafür macht dieser Teil im alternativen Handelsmandat ziemlich weitreichende Vorschläge bis dahin, dass zunächst mal ein Notwendigkeitstest gemacht werden muss, braucht man überhaupt so ein Abkommen, was ja bei TTIP überhaupt völlig in Frage steht. Und dann im dritten Teil gibt es zu bestimmten Politikfeldern eben konkrete, auch schon teilweise jetzt unmittelbar umsetzbare Vorschläge.
Wie sind da die Reaktionen drauf von Politikerseite?
Wir haben im letzten Herbst dieses Dokument veröffentlicht, haben da eine kleine Veranstaltung in Brüssel gemacht und es da auch schon ein paar ausgesuchten EU-Parlamentariern vorgelegt, die sich öffentlich vor laufender Pressekamera dazu bekannt haben, dass sie diese Vorschläge im Parlament zukünftig versuchen einzubringen und umzusetzen. Das war etwa die Ska Keller von den Grünen oder mehrere Abgeordnete von der Europäischen Linken. Von den anderen großen Parteien, Sozialdemokraten und so, haben wir bisher eher zurückhaltende Reaktionen. Es läuft im Moment auch eine Kandidatenkampagne zum ATM, ähnlich wie was ich vorhin gesagt habe, zur Befragung der Kandidaten zum TTIP befragen wir auch die Kandidaten, wie sie sich zu diesem alternativen Handelsmandat stellen. Die haben da die Möglichkeit, verschiedene Punkte aus dem Mandat dann anzukreuzen, die sie unterstützen. Da sind jetzt europaweit, letzten Freitag war der Stand, ich glaube rund 130 Kandidaten, die sich als Unterstützer dieses ATMs bekannt haben. In Deutschland waren es über 20.
Also es gibt positive Reaktionen, aber es ist sicher noch ein langer Weg zu gehen. Wir werden das auch weiterhin begleiten. Vielen Dank, Johannes, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und Informationen zu TTIP. Also macht mit, protestiert auch dagegen, unterschreibt.